Ganz normaler Alltag in Deutschland. Die Kita hat wegen Personalmangel geschlossen, in der Arztpraxis ist ständig das Telefon besetzt, beim Handwerksbetrieb auch und im Altenheim fällt die nächste Pflegerin wegen Burnout aus. Während in einigen Berufen der Fachkräftemangel immer extremer wird, gibt es in vielen anderen weiterhin mehr Absolventen als Stellen. Über diese Kluft wollen wir reden, an diesem Wochenende mit dem Tag der Arbeit. Und damit hallo zum Arbeitsplatz-Podcast.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Jenny Bayen.
Das weiß inzwischen wohl jeder. Es fehlen Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Handwerker und so weiter. Journalisten, Yoga-Lehrerinnen oder Kunstwissenschaftler gibt es dagegen zuhauf. Und wahrscheinlich würde es die Gesellschaft nicht wirklich merken, wenn es hier mal einen Engpass gäbe. Wir wissen also eigentlich, welche Jobs in unserem Land gebraucht werden. Ist es da egoistisch, sich trotzdem für einen weniger Gefragten zu entscheiden, wenn er einem nun mal mehr Spaß macht? Darüber wollen wir jetzt genauer reden. Und unser Reporter Wolfgang Brauer hat dafür erstmal die Menschen in Bingen am Rhein gefragt, wo merken Sie im Alltag den Fachkräfte- bzw. Personalmangel?
In der Pflege, Kindergarten, Lehrer, Handwerker.
In manchen Geschäften schon, Restaurant, überall, wo wir eben einkaufen oder auch sonst was unternimmt.
In den Supermärkten oder so. Regale einräumen, dass da eigentlich schon was fehlt, ja.
Ich arbeite selber im Kindergarten und da haben wir diesen Mangel, ja.
Ganz egal, wo Sie hingehen. Gehen Sie in ein Sanitärgeschäft rein oder versuchen Sie mal eine Information in einem Baumarkt zu kriegen. Also die betrete ich nicht mehr, das bringt mich gar nichts weiter.
Und dann wollten wir noch von den Menschen wissen, woran liegt das und müsste es mehr Druck geben, um mehr Menschen in Mangelberufe zu lenken?
Ich weiß es nicht, dieses Verantwortungsgefühl, glaube ich, ist nicht mehr da. Es geht eher mehr ums Verdienen als um den Job selbst. Aber die Regierung muss schon was tun, dass die Berufe dann ja auch attraktiver sind, dass die besser bezahlt werden, ja.
Die hätten vor 30 Jahren schon ausbilden müssen. Das ist das Problem, was wir gehabt haben und schon immer gehabt haben.
Da liegt es wahrscheinlich dran. Wir können ja so viele Studenten gar nicht gebrauchen.
Die Leute anwerben direkt an der Schule schon, dass man sagt, hier, kommt zu uns.
Ich könnte mir vorstellen, dass man Menschen motivieren könnte, eine Ausbildung zu machen, indem man erstmal die Leute zwangsverpflichtet, ein Praktikum zu machen, damit sie erstmal reinschnuppern. Es gibt ja viele, die scheuen sich, gerade in den Pflegebereich zu gehen, weil sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Und wenn man da würde sagen, du musst aber jetzt mal 3 Monate mal gucken, dann würde sich vielleicht die Meinung ändern.
Wenn ich Arbeit haben möchte, muss ich auch bereit sein, einen Standortwechsel zu akzeptieren. Der Zwang könnte dadurch ausgeübt werden, dass wir zum Beispiel dieses Bürgergeld einfrieren. Und die Leute müssen sich auf dem Arbeitsmarkt selbst einen vernünftigen Job suchen. Ob das nun gerade der ist, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist zweitrangig. Wenn ich gut bin und etwas lernen will, kann ich auch einen zusätzlichen Job machen.
Krankenschwester, fange ich jetzt meine Ausbildung in der Diakonie an und ich glaube, viele haben Angst davor oder nicht so viel Interesse, weil die wissen, dass das viele Schichten hat und halt anstrengender Beruf.
An sich möchte ich eigentlich Ärztin werden, also am liebsten Tierärztin. Ich glaube, Zwang ist dann auch, dass die Arbeit nicht mehr so viel Spaß macht.
Das sagen die Menschen in Bingen am Rhein. Wie es ohne Zwang gehen kann, die Lücke zu schließen zwischen besonders beliebten und besonders gebrauchten Berufen, darüber spreche ich jetzt mit Karrierecoach und Psychologin Svenja Hofert. Frau Hofert, ist es egoistisch, mir den Job zu suchen, der mir Spaß macht, während an immer mehr Stellen der Alltag zusammenbricht, weil Leute fehlen?
Also ich würde das jetzt nicht als egoistisch bezeichnen, sondern ich würde das eher von der Lebensphase abhängig machen. Welcher Job ist jetzt richtig, um mir einen Einstieg zu gewähren, der ausbaufähig ist für die nächsten Jahre? Und das würde ich in den Vordergrund stellen. Das heißt, die Frage ist mehr, wie kann ich meinen Job weiterentwickeln, als bin ich egoistisch?
Die freie Berufswahl ist ja ein hohes Gut, gesellschaftliche Verantwortung aber auch. Sollte Letzteres bei der Berufswahl mehr zählen, zum Beispiel für junge Leute, die heute in den Job einsteigen?
Ich bin als Karrierecoach sowieso davon überzeugt, dass es nicht so sehr um Interessen geht, sondern viel, viel mehr um die passenden Umfelder. Das heißt, ich brauche gerade in den ersten Jahren ein Umfeld, in dem ich gut wachsen kann. Und das ist aus meiner Erfahrung sehr stark dort gegeben und geboten, wo auch selbst wieder Wachstum ist. Also nicht in Abbaubranchen, nicht dort, wo man jetzt wieder spart, sondern dort, wo man aufbaut. Und danach würde ich entscheiden. Also unterm Strich kann ich sagen, Interessen werden völlig überschätzt und Umfelder werden völlig unterschätzt. Und die Akademisierung der letzten Jahre halte ich für grundlegend falsch.
Wenn Sie sagen, junge Menschen sollen dahin gehen, wo sie wachsen können, woher sollen die jungen Menschen das wissen? Also wo können sie denn wachsen?
Das sollten Sie herausfinden. Gerade am Anfang empfehle ich, dass man da Berufsberatung nicht unterschätzen sollte. Und zwar nicht hinsichtlich des Berufs, der irgendwie jetzt die meisten Stellen hat, sondern hinsichtlich, was passt wirklich zu mir, zu dem, was ich an Fähigkeiten habe, zu dem, was ich an Persönlichkeit habe, zu dem, wo ich persönlich gut wachsen kann. Und das lohnt sich, da genauer hinzuschauen. Denn die ersten Jahre werden sehr, sehr viel darüber aussagen, wie die weiteren verlaufen. Also ein guter erster Einstieg ist unglaublich wichtig. Und das hat mit der Zahl oder den verfügbaren Stellen auch ein bisschen zu tun, natürlich. Und da müssen wir antizyklisch denken.
Was wäre denn da Ihr Wunsch für die Zukunft, damit es künftig besser läuft?
Mein Wunsch an die Zukunft ist, dass die Eltern weniger ihre eigenen Erfahrungen zugrunde legen und mehr gucken auf den Markt. Und da kann man nur sagen, Handwerk tatsächlich hat mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wieder goldenen Boden. Und es sind andere Berufe, die in Zukunft eine Rolle spielen werden. Also weg von, das hat bei mir gut funktioniert, also funktioniert es bei dir auch, hinzu, lass uns mal mit professionellen Leuten schauen, was wirklich für dich, liebes Kind, sinnvoll ist. Und schau nicht nur auf deine Clique, weil die machen auch nur alle dasselbe. Das wäre mein Wunsch.
Die Psychologin und Autorin Svenja Hofert. Wir gehen zu einem ganz anderen Thema. Sie sagt, die Modebranche liegt ihr in den Genen. Tabea Fischer, gebürtig aus Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg, ist Urenkelin des Olymp-Gründers Eugen Betzner. Mit 16 hat sie im Familienunternehmen schon Hemden verkauft. In Berlin hat sie dann Mode- und Designmanagement studiert. Inzwischen macht sie ihr eigenes Ding, eine eigene Sportmarke mit langlebiger Sportkleidung, die fair hergestellt wird. Die Idee kam ihr vor ziemlich genau 2 Jahren. Inzwischen ist sie dabei, ihre 4. Kollektion auf den Markt zu bringen. Reporterin Katja Trautwein hat Tabea Fischer getroffen.
Dann lass uns doch durch die neue Kollektion gehen.
Ich habe auch schon alle Teile mitgebracht, tatsächlich.
To the Top-Gründerin Tabea Fischer legt einen Sport-BH und Shorts aus elastischem Kunstfaserstoff auf den Tisch. Die Teile gehören zu einer neuen Kollektion, die sie mit einer Kollegin bespricht.
Wir sind da jetzt für den Sommer sehr, sehr farbenfroh unterwegs. Und ich habe mich mal wieder in der Farbauswahl eher von meiner letzten Reise mit der Familie in Brasilien so ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe jetzt hier die kurze Variante in der Lime-Limettenfarbe einmal mitgebracht. Genau.
Ist das auch das leichte Material oder ist das jetzt das festere?
Kreativdirektorin Kinga Nemeth-Welzel ist eine von einer Handvoll freien Mitarbeitenden von To The Top. Festangestellte gibt es bisher nur 2, dazu 2 Minijobber und eine Werkstudentin. Mobiles Arbeiten ist für das junge Team alltäglich. Arbeits- und Wohnorte liegen teils weit auseinander. Flexibilität für Tabea Fischer selbstverständlich. Die Fäden laufen momentan aber noch alle direkt bei ihr zusammen.
Ich bin eigentlich bei allen Themen irgendwie auch noch involviert. Ich habe ja jetzt auch echt, als ich angefangen habe, die Marke zu gründen und vor allem so im ersten Jahr, da hatte ich echt kaum Leute bei mir und habe dann wirklich die Pop-Up-Stores gefühlt selber aufgebaut und alles angekarrt.
Pop-Up-Stores, also zeitlich befristete Verkaufsflächen in etablierten Läden oder Kaufhäusern, ermöglichen dem Start-up, ohne die Kosten eigener Läden, potenzielle Kundschaft auf sich aufmerksam zu machen. Im Raum Stuttgart hat Tabea Fischer ein Luxuskaufhaus als Partner dafür gefunden. Ein Grund, die Wohnung in Hamburg aufzugeben und nach Stuttgart zu ziehen. Auch ihren Firmensitz will sie aus Berlin ins beschauliche Ingersheim im Kreis Ludwigsburg verlegen. Dort hat sie bereits ihr Lager auf dem Gelände des Familienbetriebs. Ansonsten ist sie mit ihrer Marke To The Top aber unabhängig, wie Tabea Fischer sagt.
Ich habe auch einen eigenen Produktionspartner, mit dem ich ja auch in Portugal alles produziere und ich habe das von Anfang an komplett unabhängig und alleine aufgebaut und jetzt auch mein Team selbst aufgebaut.
Viel Eigenes steckt auch im Design des To The Top Sortiments. Tabea Fischer ist ein zeitloser Look wichtig. Ihre Sportkleidung soll lange getragen werden. Deshalb sucht sie auch möglichst hochwertige Materialien aus.
Ich gucke wirklich immer gemeinsam mit meinem Produzenten, der jetzt auch die Fachexpertise mitbringt. Also wir gucken da einfach immer nach dem besten Material, was einfach ganz, ganz langlebig einfach ist. Im Gegensatz zur, sage ich jetzt mal, Fast-Fashion-Wegwerfkultur.
Für einen Teil ihres Sortiments verwendet sie nach eigener Aussage auch recyceltes Material. Damit liegt sie im Nachhaltigkeitstrend und hofft, ihre Sportmode künftig auch in eigenen To-the-Top-Läden zu verkaufen. Und das dann nicht nur im Südwesten, sondern weltweit.
Ein Bericht von unserer Reporterin Katja Trautwein.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia England. Unsere Hörerin Petra schreibt, ich bin Lehrerin an einer beruflichen Schule. Dürfen sich attestpflichtige Azubis mehrfach nacheinander mit einer Erstbescheinigung entschuldigen, wenn sie aus verschiedenen Online-Sprechstunden, also von verschiedenen Arztpraxen kommen?
Grundsätzlich gilt in Deutschland freie Arztwahl. Das heißt, man kann auch für jede Krankheit zu einem anderen Arzt gehen. Es steht ihnen aber natürlich frei, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen anzuzweifeln. Da die Schule aber nicht das Entgelt bezahlt, kann es nur Konsequenzen im Schulverhältnis geben. Und das hängt davon ab, wie der Schulvertrag ausgestaltet ist.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.